Hey Moritz, jetzt nimm doch nicht mal die Finger aus der Steckdose. Jetzt reicht's.
Okay, hi Frank.
Du bist wie so ein Zitteraal hier, ja? Also irgendwie will sich wieder hier die Neuronen aufladen, ne? Oder weshalb machst du das?
Sag ja, die mal. Powerbank, hör mal. Ich muss meine Energie auch irgendwo herkriegen. Und meine Nervenzellen brauchen unfassbar viel Strom und Elektrizität. Also Finger in die Steckdose und aufgeladen. Aber Vorsicht da draußen, bitte nicht machen. Bitte nicht tun, gefährlich.
Der Mann holt seine Energie aus den rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerken, ja? Okay, das haben wir jetzt schon ganz geschickt eingeleitet, Leute. Ihr wisst ja, worum es geht. Heute geht es mal um Nervenzellen. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, uns zu einigen auf eine Sache. Ja, eigentlich gar kein Organ, ne? Also wir haben heute, nehmen wir uns mal eine Zelle vor. Ein Zelltyp.
Ja.
Warum auch nicht?
Ne? Genau, eine Substruktur in unserem Podcast sozusagen, ne? Also, finde ich schön.
Genau, aber die gibt so viel zu erzählen, dass wir heute mal wirklich die Nervenzelle zum Hero machen.
Ganz ja? Klar, ganz klar.
Das müssen wir erstmal klären. Sag mal, was ist eigentlich eine Nervenzelle?
Ja, was ist eine Nervenzelle? Also das Neuron, ne, das ist ja das Fachwort dafür, ist letztendlich ja die hochspezialisierte Zelle, die im Nervensystem sowohl im zentralen als auch im peripheren für Reizaufnahme, Weitergabe und natürlich auch Verarbeitung allerlei Nervenimpulse verantwortlich ist.
Genau, sozusagen die digitale Stammeinheit unseres Körpers, ja, also die tatsächliche Lage ist, elektrische Strömchen zu leiten. Ne? Das kann man sich natürlich diesem Thema von allen möglichen Ecken und Enden nähern, also von der physiologischen und anatomischen. Wir fangen jetzt mal so ganz einfach an und gucken mal, weil das macht ja immer Sinn nach der Morphologie, also welche unterschiedlichen Nervenzelltypen gibt es denn? Und dazu müssen wir vielleicht noch so ein paar Elemente der Nervenzelle erklären. Ne? Also was an der Nervenzelle man so an Strukturelementen sieht und da gibt es in erster Linie Fortsätze, ne? Und welche Fortsätze an der Nervenzelle kann ich denn jetzt unterscheiden?
Ja, wichtig, dass du das fragst, weil das macht die Nervenzelle ja auch wirklich unter Mikroskop aus. Und da sind vor allem zu nennen natürlich das Axon und die Dendriten. Also das sind so die beiden Begriffe, die man unbedingt kennen sollte, denn das sind praktisch die ja, hin- und zuführenden Schenkel der Nervenzelle, also die Fühler, wenn man so möchte, die Fühler und Kabel, die vom Zellkörper, dem Perikarion, weg und hinführen.
Genau, ne? Wenn wir von den Fortsätzen sprechen, dürfen wir natürlich irgendwie die Zelle selbst nicht vergessen. Ne? Also die besteht ja nicht nur aus Fortsätzen, sondern auch vom Zellleib. Ne? Also zusätzlich zu diesem Axon und den Dendriten, ne? Die sich da wegbewegen, haben wir noch den Zellkörper selbst, in dem ein Perikarion. Ja, Perikarion, Karion, da steht Kern drin, ne? Also um den Kern herum, also das quasi das bisschen, was um den Kern herum ist. Oder das Soma, ne, den Zellleib der Nervenzelle. Also merken wir uns mal ganz einfach so drei Hauptelemente, ne, Perikarion, Dendriten und das Axon. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. So, jetzt erklären wir doch mal, was ist der Unterschied zwischen einem Axon und einem Dendriten?
Ja, sehr gut. Also die Frage kann man sehr schön auf den Punkt beantworten. Und letztendlich kann man sich vorstellen, das Axon, das ist vor allem der wegführende Schenkel. Das heißt, Erregungsausbreitungen, die im Nervenkörper verarbeitet, errechnet werden oder auch schon empfangen werden und verrechnet werden, werden über das Axon weggeleitet. Und die Dendriten sind sozusagen die Afferenzen. Also da muss man mit diesen Begriffen auch direkt wieder spielen, die Empfänger von Informationen. So kann man sich das grob erstmal vorstellen.
Genau, und Dendriten, da steht Dendros drin, der Baum.
Der Baum,
das ist deswegen,
genau.
Weil die so bäumchenförmig, also wie so Verästelungen von der Nervenzelle weggehen. Ja? Das Axon ist im Schnitt auch immer ein bisschen länger, also nicht immer, aber ich sag mal, so meistens ein bisschen länger als die Dendriten. Die Dendriten also relativ kurze Ausläufe.
Allerdings.
Das Axon extreme Längen einnehmen kann, jetzt haltet euch mal fest, ne? Also wir reden hier von einer einzelnen Zelle, aber so ein Axon kann mal einen schlappen Meter lang sein, also so eine motorische Zelle, beispielsweise ja. Vorderhornzelle, die hat ein extrem langes Axon, weil ihr wisst ja, das Axon ist ja sozusagen die Nervenfaser selbst, die dann halt vom Zeller weggeht, dann halt zu ihrem Erfolgsorgan, was in der Regel irgendein Muskel ist. Ja, und das kann halt ein Meter sein. Und das ist jetzt in zellulären Dimensionen, ist das also echt
Wahnsinn.
Schon ganz schön heftig. Ne? Also jetzt mal, um das mal zu übersetzen, ne? Also wenn so ein Zellleib, das ist so, naja, so unter Brüdern so maximal so 100 Mikrometer Durchmesser, ne? Also 0,1 Millimeter Durchmesser. Und dagegen ist ein Meter Ne? Also 1000 Millimeter, das sind also 1 zu 10.000. Ne? Das wäre ungefähr so, als ob euer Fuß irgendwo im Vorort irgendwo liegt.
Ja.
Ja, so im Vergleich. Ne?
Es gibt keine längeren Zellen im Körper, muss man sagen. Ne? Also tatsächlich hast du das gerade genannt. Also gerade die motorischen Axone, ne? wo praktisch der Nervenzellkörper im Rückenmark liegt, die dann den kleinsten Muskel am Fuß versorgen. Das sind die längsten Zellen, die wir im Körper haben. Stelle ich mir übrigens immer noch vor bei großen Menschen. Das ist verrückt, aber seit ich das gelernt habe, habe ich immer so das Bild von diesem ewig langen Kabel vor mir. Schön.
Genau. Und wenn wir das jetzt mal so übersetzen, ne, wenn du morgens irgendwie, ne, wenn dein Fuß 18 Kilometer von deinem Handgelenk entfernt wäre, ja, wäre es ein bisschen schwer, dich zu kratzen. Und in der Tat macht das auch so, die Zelle hat sich ein bisschen was einfallen lassen müssen, um diese Distanzen irgendwie zu überwinden. Aber da kommen wir später zu. So, jetzt lass uns mal zur Morphologie zurück. Jetzt haben wir die wesentlichen Bestandteile irgendwie abgehakt. Wir haben noch den Axonhügel vergessen, den müssen wir vielleicht noch erwähnen. Ne? Das ist also da das Ding am Zellleib, wo das Axon rauskommt. Ne? Also das kann man nochmal separat rausstellen, ne? Den Axonhügel. Aber das war es denn auch so von den Grobelementen. Und jetzt sag doch mal, Moritz, Morphologie, man unterscheidet so verschiedene Polaritäten von Nervenzellen. Und das muss mir jetzt mal erzählen und erklären.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich jetzt aber auch nur empfehlen, ruft das Flexikon mal auf. Da habt ihr wirklich ein schönes Bild dazu. Und nach der Morphologie kann man so Nervenzellen eben einteilen, je nachdem, wie viele Fortsätze sie haben. Und ich fange mal ganz simpel an. Der Klassiker ist so die unipolare Nervenzelle. Das bedeutet im Grunde, wir haben ein Perikaryon und Uni 1, ne, da haben wir sozusagen nur einen Abgang, der das Perikaryon verlässt. Dann geht es weiter. Es gibt eine bipolare Nervenzelle, wo man praktisch eine Divergenz hat, also praktisch zwei Abspaltungen, die weggehen, auch relativ schön zu sehen. Irgendwie wie so ein Auge in der Mitte mit einem Arm nach oben, einem Arm nach unten. Dann haben wir die pseudo-unipolare Nervenzelle, ja, wo praktisch eigentlich auch nur ein Abgang da ist, dann trotzdem eine weitere Verzweigung vorhanden ist und dann logisch gibt es auch multipolar, es gibt sogar apolare Nervenzellen, wo gar nichts von weggeht, da fragt man sich auch irgendwie, ne, wo spielt das eine Rolle, und wir haben die anaxonische Nervenzelle, wo praktisch nur Dendriten vorhanden sind. Also ich kann euch nur wirklich empfehlen, guckt euch das Bild an im Flexikon, super, ja, super schön dargestellt.
So unipolare Nervenzelle, das ist zum Beispiel so eine Sinneszelle. Ne? Also kommt ein Axon raus, ne? Irgendwas anderes passiert in der Nervenzelle, da wird ein Reiz erzeugt, geht durch das Axon raus. Ne? Und die bipolare Nervenzelle ist eigentlich so ein klassischer Weiterleiter. Ne?
Genau.
Dendriten kommt es rein, unten das Axon kommt raus, wird weitergeleitet. Ne? Bei der pseudo-unipolaren, das sind Nervenzellen, die kommen übrigens wovor? Weißt du das noch?
Die pseudo-unipolaren Nervenzellen, die kommen, lass mich kurz überlegen, ich meine, die würden in den Kopfganglien vorkommen. Ganglion trigeminale, da erinnere ich mich noch dran, dass das da eine Rolle gespielt hat im Bereich der Hirnnerven. Ansonsten gibt es auch noch Spinalganglien, die so pseudo-unipolare Nervenzellen haben.
Genau, in den Spinalganglien nehme ich auch, da sind diese pseudo-unipolaren Nervenzellen. Das sieht nur so aus, als hätten die einen Abgang. In Wirklichkeit ist da sozusagen über ein Stück läuft das Axon und die Dendriten quasi parallel. Ne? Die haben so ein T-Stück dran. Aber wir haben auch da eine Unterscheidung zwischen Axon und Dendriten. Bloß die laufen halt eine Zeit lang, so wie enge Geschwister ja miteinander aus dem Zellleib gemeinsam raus, sodass sie nur so aussehen, als hätten sie nur einen Abgang, haben aber zwei. Ne? Und multipolar ist klar, da haben wir viele Dendriten und einen Axon dann. Und apolar und so, das sind dann Spezialgebiete. Guckt euch das im Flexikon an. Aber das ist so im Grunde genommen die Unterteilung, die man macht. Also rein morphologisch, man guckt sich an, wie sehen die Dinger eigentlich aus? So, nachdem wir diese morphologische Nummer erklärt haben, kann man jetzt natürlich auch nochmal eine Einteilung nach Funktion machen. Und das ist eigentlich vielleicht noch viel wichtiger, ne, weil Nervenzellen haben unterschiedliche Funktionen und da unterscheidet man zwei große Funktionsbereiche oder drei große Funktionsbereiche, muss mich korrigieren.
Ja.
Und Moritz, jetzt übernehmen
wir. Jetzt geht's los. Genau, also wir haben natürlich die sogenannten motorischen Nervenzellen, die, ne, bekannt, wir sind ein Bewegungswesen, die natürlich einen großen Stellenwert einnehmen, also motorische Nervenzellen. Und wir haben sensible Nervenzellen, die praktisch Signale empfangen für unsere ganze Sensibilität. Und als drittes, das ist das, was du noch erwähnt hattest, das sind die sogenannten Interneurone, der Name sagt es eigentlich auch schon, steckt schön drin, die praktisch zwischen Nervenzellen liegen und da eben eine Kommunikationsfunktion einnehmen.
Also Output, Input und Zwischenput.
Ja, Zwischenput. Ja.
Also, ne, das ist so, das sind so die drei großen Bereiche. Ne? Und das ist eigentlich relativ einfach strukturiert, aber natürlich verdammt sinnvoll, ne? Weil das ist natürlich so, die spiegelt natürlich so die Grundfunktionen des Körpers. Ne? Also ich nehme Reize auf und ja, muss natürlich irgendwie darauf reagieren und das übernehmen dann die motorischen Nervenzellen. Dann gibt es noch so eine andere Nummer, da kann man auch nochmal unterteilen, weil Nervenzellen haben eine Eigenschaft, die produzieren nämlich ganz spezielle Botenstoffe. Das sind die sogenannten Neurotransmitter. Ja, Transmitter, da steht Transmission drin, also Übertragung. Das sind Botenstoffe, die quasi Reize von einer Nervenzelle auf eine andere oder ein anderes Erfolgsorgan, beispielsweise eine Muskelzelle oder so, übertragen. Und je nachdem, was das für ein Transmitter ist, kann man jetzt halt auch nochmal unterscheiden in verschiedene Typen von Nervenzellen, die halt einen oder bevorzugt einen Transmitter produzieren als Botenstoff. Und gib uns mal so ein bisschen Überblick. Wir wollen jetzt nicht in die letzten Details gehen, weil da gibt es natürlich unendlich viele Neurotransmitter. Nenn noch mal ein paar wichtige.
Ja, also du reizt mich jetzt natürlich und forderst mich heraus, ne? Weil ich als klinischer Pharmakologieanwender, Intensivmedizin, Notfallmedizin könnte jetzt natürlich aus mir heraussprudeln. Aber ich nenne euch mal die wichtigsten. Das sind natürlich zum Beispiel Adrenerge-Nervenzellen, wo die bekannten Transmitter wie zum Beispiel Noradrenalin, Adrenalin eine Rolle spielen. Da haben wir Cholinerge-Nervenzellen, Dopaminerge, auch schon mal gehört, ne? Das Dopamin als klassisches Belohnungstransmitter, GABAerge-Nervenzellen, Glutaminerg und dann haben wir natürlich auch noch die altbekannten Serotonergen, Histaminergen, Nervenzellen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind so die wichtigsten Gruppen entsprechend der Transmitter, die da haupttransduktorisch wirken.
Klingt jetzt alles sehr Erg oder Zwerg, ja. Nehmt es nicht ganz so wild, weil im Zweifelsfall ist es relativ einfach aufgebaut. Ihr habt einfach die Neurotransmitter, also Adrenalin, ja, geht Adrenerg, ja. Cholinerg, ja. GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, ja. GABA-Erg, ja, und so weiter und so fort. Also einfach nur das Erg anhängen, Serotonin, Serotonerg und so weiter und so fort. Da seid ihr schon richtig vor Ort und könnt euch echt mit unglaublichem Halbwissen draußen brüsten.
Als Profis, ja? Darstellen, absolut.
Das ist jetzt nicht eigentlich nur eine Gedankenspielübung, sondern halt auch ganz wichtig, um zu gucken, beispielsweise, welche Neuronen kann ich auch wie blocken. Das ist pharmakologisch natürlich extrem interessant. Ne? Also wenn ich weiß, dass die einen ganz bestimmten Botenstoff irgendwie ausstoßen und ich weiß, dass dieser Botenstoff irgendwelche Wirkungen hat, die ich nicht haben will im Körper, kann ich halt gezielt dann gegen einzelne Neurontypen, beispielsweise serotonerge Nervenzellen, dann halt auch ballern und die blockieren und dadurch halt ganz bestimmte Prozesse im Gehirn unterbrechen oder anregen. Das ist also beispielsweise bei vielen Psychopharmaka der Fall, dass die halt ganz bestimmte Botenstoffe dann unterbrechen. Ja, also beispielsweise Noradrenalin. Ja,
Neuroleptika, ja. oder Antidepressiva, die wir einsetzen. Ne? Also da haben wir ganz, ganz viele Medikamente, die auf diese Achsen einwirken. Das ist wirklich eine Riesenmenge an unverzichtbaren Medikamenten auch in der Medizin.
Also jetzt haltet euch fest, die Grundlagenforschung spielt uns natürlich auch wieder neue Erkenntnisse zu. Und jetzt, man ist dabei, quasi diese Unterteilung, die ja nur sehr grob ist und so ein bisschen auch, ich sag mal, tradiert ist, auch nochmal weiter zu verzweigen und guckt sich jetzt einfach an das sogenannte Transkriptom. Ja? Also davon habt ihr vielleicht schon mal was gehört. Das ist also der Teil der DNA, der quasi übersetzt wird in der Zelle, also tatsächlich dann halt auch in Proteine beziehungsweise Zellstruktur dann übersetzt wird. Ne? Und das ist ganz interessant, weil halt nicht jedes Gen in jeder Nervenzelle exprimiert wird. Und deswegen könnte man mit diesem Transkriptom dann halt noch sehr viele feinere Unterteilungen machen. Dann letztendlich geschieht ja diese ganze Differenzierung der Nervenzelltypen auch nur dadurch, dass einzelne DNA-Elemente an- oder abgeschaltet werden. Ja, das ist aber, dann gibt es noch Epigenetik dazu. Das ist alles noch Grundlagenforschung, also vergesst das schnell wieder. Aber das könnte in den nächsten Jahren auf euch zukommen. Da gibt es schon Unterteilungen, Supercluster, Cluster, Subcluster und so weiter und so fort. Ist momentan noch ein bisschen Theorie, aber könnte kommen. Ja?
Haben wir noch ein bisschen Stoff für die Zukunft. Ne?
Genau, wie die Molekulargenetik ja auch in anderen Bereichen ja extreme Fortschritte macht und da auch letztendlich viele tradierte Einteilungen dann auf den Kopf stellt. Ja? Jo, die Einteilung in die verschiedenen Abschnitte hatten wir ja schon gemacht. Jetzt kann man auch noch irgendwie, passt vielleicht ganz gut jetzt anschließend an Transkriptom, noch spezielle Nervenzelltypen unterscheiden. Ne? Also es gibt sozusagen so ein paar, die stellt man raus. Dann haben wir sozusagen die No-Name-Nervenzelle, ne? Die Aldi-Nervenzelle, die 0815 Nervenzelle. Und dann haben aber einige, sehen irgendwie so fancy aus, ja, in der Histo, dass man denen spezielle Namen gegeben hat, weil die entweder groß und also groß und mighty oder irgendwie klein und gemein sind, ja, oder irgendjemand zuerst sie entdeckt hat.
Absolut. Und,
vielleicht sollten wir die auch nochmal, also ein paar zumindest, erwähnen. Ja. Erzähl doch mal so der Klassiker, was ist denn der Klassiker, so die größte und bedeutendste Nervenzelle?
Ja, also wir haben vor allem natürlich einmal vorweg die Vorderhornzellen. Also da sind wir ja praktisch im Rückenmarksbereich. Ne? Das sind vielleicht die prominentesten Nervenzellen, die noch die breite Masse der Menschen da draußen kennt. Das ist ja praktisch die Nervenzelle, die auf Rückenmarksebene im Bereich des Vorderhorns, ihr erinnert euch, Gliederung, Rückenmark, Vorderhorn, Hinterhorn, letztendlich für die motorischen Impulse an Muskeln relevant sind, die aber auch sehr viel Afferenzen empfangen, zum Beispiel im Rahmen von Reflexbögen. Ihr erinnert euch vielleicht, ne, Reflexe, Muskeleigenreflexe werden darüber maßgeblich gesteuert. Da sind wir auf der Rückenmarksebene. Dann haben wir aber auch sowas wie die sogenannten Pyramidenzellen, die recht groß sind, muss man sagen, die wir vor allem im Bereich eben der Großhirnrinde haben und der guten alten, bekannten Amygdala. Erinnert euch vielleicht auch noch. Auch ja wichtig für emotionale Wahrnehmung und Einschätzung von Umwelteinflüssen. Dann gibt es die Purkinje-Zellen. Da haben wir neulich noch drüber gesprochen, ne?
Ja,
über die
Purkinje-Zelle. Genau, ja? Ja.
Genau, da sind wir schon wieder.
In der Kleinhirnrinde kamen genau. Die vor, die Purkinje-Zellen. Ne?
Genau. Die haben wir da. Dann gibt es noch die sogenannte Renshaw- oder Renshaw-Zelle. Jetzt meldet sich bestimmt der Herr Renshaw zurück und sagt, wir haben es falsch formuliert, aber so ist es häufig. Ne? Und noch ein paar Namen zu nennen. Betz-Zellen gibt es noch. Das sind relativ große Pyramidenzellen, die einen Eigennamen haben. Mir auch neu, Lugaro-Zellen. Hört sich auch irgendwie schön an, wie so ein italienischer See. Ne? Und Korbzellen gibt es noch. Die Rosehip-Zellen, Büschelzellen. Also da ist das Spektrum echt weit, alles mit Eigennamen tituliert und die haben alle eben eine ganz besondere Morphologie.
Genau, da könnt ihr euch einen ganzen Abend mit beschäftigen, ja, und euch vertiefen in die Aufsplitterungen der verschiedenen Nervenzelltypen. Man sieht, da gibt es einige, ne? Klar, weil es natürlich überall im Nervensystem spezialisierte Aufgaben gibt, entweder ich bewege irgendwas oder ich... Bei Büschelzellen beispielsweise im Gehör sitzen, die hier im Innenohr, die nehmen irgendwas wahr. Also daraufhin spezialisieren die sich natürlich, auch in den verschiedenen Sinnesorganen, beispielsweise beim Auge haben wir natürlich auch spezialisierte Nervenzelltypen. Haben alle ihre Eigennamen verdient und die wollen wir denen auch nicht streitig machen. So, aber die haben alle eins gemeinsam. Ja, und jetzt schweifen wir so ein bisschen in die Physiologie ab. Das hatten wir schon erwähnt, die Erregungsleitung. Und bei Erregungsleitung, wir reden hier von Strömen. Wie kommen diese Ströme eigentlich zustande? Also was passiert da? Also wie leiten die Elektrizität oder die elektrische Erregung überhaupt die Nervenzellen?
Ja, das ist eine super spannende Frage und ich glaube, irgendwie für jeden, der mit Medizin zu tun hat, Pflicht, das zu wissen. Es geht ja vor allem um das Stichwort Depolarisation und Membranpotenzial. Ich glaube, den Begriff müssen wir nochmal ganz kurz erwähnen. Nervenzellen haben eben die Eigenart, dass an ihrer Membran ein elektrisches Potenzial anliegt, generiert vor allem natürlich von den entsprechenden Ionen, die sich dort befinden, vor allem mal vorweg genannt Kalium, Natrium, die da eine ganz große Rolle spielen. Und genau, immer
die
wenn
beiden,
es eben.
Die beiden wichtigen Player, ne?
Die Natrium, genau, die Global
und die Kalium-Ionen,
Player.
Ja.
Genau. Und wenn es da praktisch dann zu einer sogenannten Depolarisation oder auch einmal einer Hyperpolarisation kommt, das heißt einer weiteren Verstärkung zum Beispiel eines negativen Potenzials, dann führt das eben an der Nervenzellmembran dazu, dass ein Stromfluss generiert wird, weil es eben einen Ladungsunterschied gibt an den unterschiedlichen Seiten der Membran und das wiederum macht eben dann am Ende des Tages ein elektrisches Potenzial und eine Leitung auch aus, weil man sich vorstellen muss, dass diese Umkehr der Ladung sich eben fortbewegt und das kann sie auf den Zellkörper hinzutun oder sie geht hinweg, wenn zum Beispiel ein Impuls eben fortgeleitet wird über ein Axon. Jetzt mal ganz einfach runter.
Genau, und das ist auch ein Grund, warum Nervenzellen relativ energiehungrig sind, ja, weil
allerdings.
Um diese Ionenungleichgewichte bzw. Gleichgewichte dann wieder herzustellen, quasi jede Menge Ionenkanäle in der Zellmembran haben, die beispielsweise Natriumionen rein und rausschieben oder Kaliumionen rein und rausschieben oder halt Natrium gegen Kalium austauschen beispielsweise, ja, also quasi für einen Ionenaustausch sorgen. Und diese Ionenkanäle machen das meist ATP-basiert. Ja? Also klar, chemische oder Ungleichgewichte, Ionenungleichgewichte auf zwei Seiten der Zellmembran, die
das kostet.
Normalerweise würden sie sich gerne ausgleichen. Ne? Also Natrium wäre in der Zelle gerne in derselben Konzentration wie außerhalb der Zelle. Für Kalium gilt dasselbe, weil das ist erster Hauptsatz der Thermodynamik, ja, also die Entropie des Universums oder so nimmt zu, ja. Also die ganzen Stoffe quasi versuchen auf oft oder die Stoffungleichgewichte versuchen sich auszugleichen und dadurch einen Ausgleichszustand irgendwie herzustellen. So, und klar, und diese Ionenkanäle müssen durch ATP ständig befeuert werden, um dieses Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und deswegen brauchen die auch relativ viel Futter. Das heißt, dass auch Mitochondrien sind da relativ viele drin, die halt nichts anderes machen, als den ganzen lieben langen Tag ATP zu produzieren, damit die Ionenkanäle diese undankbare Sisyphusarbeit dann halt auch verrichten können.
Ja, einer der Gründe, ne, vielleicht kleiner klinischer Einwurf, warum das Gehirn eben das vulnerabelste Hypoxieorgan ist. Ne? Ich glaube, das ist vielen ja doch bekannt, ne, dass wir, wenn wir einen Kreislaufstillstand haben, die ersten Schädigungen und Nervenzelluntergang oder Zelluntergang im Hirn sehen, weil eben da so ein extremer Energieumsatz existiert. Ne? Das Substrat, was da vorwiegend ja benutzt wird, ist Glucose. Wir brauchen Glucose und Sauerstoff. Und wenn das eben nur ein paar Minuten wegfällt, kommt es sofort eben zu einem Verlust dieses Membranpotenzials und auch andere Stoffe drängen in die Zelle. Es kommt zu einem Ödem und das wiederum führt dann schlimmstenfalls nach ein paar Minuten schon zu einem irreversiblen Schaden im Nervensystem.
So, jetzt wissen wir, wie diese Erregungsleitung da irgendwie zustande kommt innerhalb einer Nervenzelle oder entlang der Nervenzelle. Jetzt muss die natürlich auf eine andere Nervenzelle übertragen werden. Denn so eine einzelne Nervenzelle ist wie ein einzelnes Faxgerät, nämlich nichts wert. Ja? Es gibt keinen Empfänger, kannst nichts mit anfangen, kannst du wegschmeißen. Man kann es heute eh wegschmeißen, die Dinger. Obwohl die ja noch in vielen Arztpraxen vorkommen, habe ich gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Deswegen braucht die Nervenzelle halt auch ein Übertragungsinstrument, und beziehungsweise eine Übertragungsstruktur zu ihren Nachbarzellen oder Kumpels in der Gegend. Und das sind die sogenannten Synapsen. So, ne? Also die Synapsen sind im Prinzip so Fortsätze beziehungsweise Verbindungsstrukturen zwischen zwei Nervenzellen. Ja, also Kontakt von einer auf eine andere Nervenzelle. Die übertragen jetzt in unterschiedlicher Form entweder rein elektrisch oder halt auch chemisch die Erregung von einer Nervenzelle auf die andere. Und jetzt sag mal, so eine Synapse, die kann ich jetzt wieder unterteilen. Und das sollten wir jetzt mal machen. Wir sind ja alte Unterteiler vor dem Herrn, ja. Sag doch mal, welche Synapsenelemente gibt es denn?
Genau, also es ist eine wunderbar lernbare Dreiteilung. Ne? Wir haben in der Regel die Präsynapse, das ist das, was sozusagen das Ende des ankommenden Kabels ist, wenn man so möchte, das Ende des Axons. Und dann schließt sich ein sogenannter synaptischer Spalt an, der ist wirklich auch nur, elektronenmikroskopisch wirklich als Spalt identifizierbar. Und da haben wir auf der anderen Seite die nächste Nervenzelle oder das entsprechende Effektororgan, das müssen ja nicht immer Nervenzellen sein, mit der sogenannten Postsynapse. Also Präsynapse, synaptischer Spalt und Postsynapse. Das ist die Grobarchitektur dieses Übertragungsstückes zwischen Nervenzellen oder zwischen Nerv und anderen Zellen.
Genau, diese synaptische Spalt, das ist halt auch eine wichtige Struktur im Hinblick auf die Dinge, die wir eben verraten, nämlich im Neurotransmitter. Ne? Weil die werden nämlich in diesen synaptischen Spalt ausgeschüttet. Könnt ihr euch so vorstellen, in dieser Präsynapse, in diesem Endknöpfchen ja, des Axons, ja, da sitzen eine ganze Menge Vesikel, ne, also Vesikel, kleine Membrancontainer, in denen diese Stoffe gespeichert werden, ja, also beispielsweise Adrenalin oder Noradrenalin, ja, in diesen Vesikeln irgendwie gespeichert ist und dann halt die Vesikel quasi platzen auf der Membranoberfläche, sich in den synaptischen Spalt entleeren und dann auf der anderen Seite, nämlich in der Postsynapse, dann entsprechend an Rezeptoren andocken, da wieder beispielsweise Ionenkanäle aktivieren oder was auch immer. Also das ist so der Grundablauf. Wenn ich jetzt mir Synapsen von Typen angucke und unterteile, ich hatte das so ganz schlapp angedeutet, aber vielleicht sollten wir das nochmal aufnehmen. Welche Formen der Synapse gibt es grundsätzlich?
Also wichtig ist nochmal zu unterteilen, es gibt ja die elektrische Synapse, das ist praktisch ein direkter Leitungskanal, die sogenannte Gap Junction, erinnert euch vielleicht an das Erregungsausbreitungssystem des Herzens, da spielt vor allem eine Gap Junction eine Rolle, das ist praktisch ein direkter Kanal, wenn man so möchte, ein Stromflusskanal. Und du hast gerade eben schon die chemische Synapse vor allem ja erwähnt, also sprich die einen weiteres Molekül zur Übermittlung des elektrischen Reizes braucht. Eigentlich faszinierend, muss man sagen, ne? Dass ein Strom erst in einen chemischen Prozess umgewandelt werden muss, um dann wieder einen Strom zu generieren. Hört sich erstmal langsam an, ist aber super schnell.
So, jetzt gibt es diese Synapsen, gibt es jetzt in extrem verschiedenen Formen. Ja? Es gibt nicht nur irgendwie, also nicht so, als ob nur quasi so eine Synapse sich zwischen einem Axonende und einem Dendritenende irgendwie bildet, sondern die Synapsen bilden sich quasi überall auf der Zelle. Ne? Also die gehen sozusagen an die Zellfortsätze dran, an den Zellleib ran und deswegen unterscheidet man also eine unheimliche Vielzahl verschiedener Synapsen. Das hat das Nervensystem einfach so eingerichtet, um unglaubliche Modulation zu schaffen. Also nicht nur eine Form der Übertragung, sondern ich kann im Prinzip an der Nervenzelle an allen möglichen Positionen andocken und dadurch ganz unterschiedliche Effekte erreichen. Und einfach mal so ein paar Beispiele. Axosomatische Synapsen sind eine Verbindung zwischen einem Axon und einem Zellkörper. Also da geht ein Axon quasi an den Zellkörper von der Nachbarzelle ran. Dann gibt es axodendritische, die hatten wir schon erwähnt. Axoaxonische, also wo zwei Axone Synapsen bilden. Dann dendrodendritische, also zwischen zwei Dendriten und so weiter und so fort. Ne? Also da könnt ihr, das ist ein ganz abendfüllendes Programm, was für Synapsentypen es da gibt. Und die haben halt alle unterschiedliche Funktionen und haben dadurch natürlich auch eine unglaubliche Modifikationsbreite, was die Übertragung elektrischer Energie oder halt auch Transmitter anbelangt. Dadurch kann ich sehr, sehr fein die Effekte, die ich auf eine Nachbarzelle in Form einer Hemmung, einer Hyperpolarisation oder eben einer Erregung dann halt modifizieren. Ja, da haben wir ja schon mal eine ganze Menge zu der Nervenzelle erzählt. Es ist aber eine Sache, die haben wir so ein bisschen unterschlagen und da sollten wir vielleicht nochmal drauf hinkommen. Nun ist es, wenn ich jetzt so ein riesig langes Axon habe, ne? Ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, da beispielsweise Stoffwechselprodukte hinzukriegen. Ne? Ist ganz einfach. Also wenn ich mein Zellsoma nur 100 Mikrometer irgendwie ist und dann ist ein Meter Axon liegt vor mir, da muss ich mir schon was einfallen lassen, dieses Teil der Zelle, der ja zu mir gehört, ja, dann halt auch entsprechend zu versorgen, weil die Membran da hinten ein Meter entfernt von meinem Zellleib, die will ja auch gepflegt werden. Ja, beziehungsweise die Neurotransmitter, die wollen ja auch irgendwie gebildet werden. Nun ist es so, dass in den Axonen nicht viel Platz für Organellen ist, also zum Beispiel so eine Sache wie endoplasmatisches Retikulum, ja, also für die Proteinproduktion oder so. Das heißt, es findet eigentlich eine ganze Menge Stoffwechsel im Zellsoma statt, also im Zellleib. Und das muss jetzt an diese unendlich weite, also in kosmischen Dimensionen quasi, unendlich weite Ende der Synapse oder Ende des Axons geliefert werden. Also wie macht man das? Das kann ja nicht per Diffusion sein oder so, ne? Oder ich warte mal, bis da hinten das Molekül zufällig hindiffundiert.
Richtig, also das ist wirklich ein hochspannender Prozess, der da stattfindet. Und Stichwort Motor-Protein gekoppelter Transport ist da, glaube ich, das, was man erwähnen muss. Bedeutet ergo, wir haben wirklich im Zytoskelett oder in dem im Plasma vom Axon und vom Perikarion eben Proteine, die in der Lage sind, Motorik, also Bewegung nochmal zu erzeugen in einer Nervenzelle selber und damit eben Stoffe von A nach B, von B nach C zu verbringen und damit einen anterograden Transport eben zu bewirken, das heißt aus dem Perikarion in Richtung Endknöpfchen. Und es gibt auch einen retrograden Transport, das heißt ergo beispielsweise im Bereich der Präsynapse, wo letztendlich Stoffe Richtung Perikarion transportiert werden. Und das geschieht eben mit diesen Motorproteinen.
Ja, das könnt ihr euch so ein bisschen wie so ein U-Bahn-Netz vorstellen, ja, so ein riesiges entlang des Axons. Ne, da laufen so Mikrotubuli und auf den Mikrotubuli gibt es Transportproteine, die laufen da lang wie so ein Förderband.
Ja,
genau. Ja, schnappen sich im Perikarion ein Vesikel, hängen das an dieses Förderband an und diese Vesikel werden dann entlang dieser Mikrotubuli im Axon nach vorne transportiert, beziehungsweise zum Endknöpfchen transportiert. Und das ist echt eine faszinierende Nummer. Und da gibt es zwei Transportproteine, die solltet ihr mal gehört haben, Motorproteine, das sind das Kinesin. Da könnte man sehr vereinfacht sagen, das transportiert raus, ja, transportiert raus zum Endknöpfchen, das ist Dynein, das transportiert zurück, ist also für diesen retrograden Transport vor allem verantwortlich. Und also diese beiden Motorproteine haben also Rezeptoren, wo sie Vesikel andocken können, dann an das Förderband anklemmen und dann geht's los. Dann wird das Ganze halt auch wieder ATP-basiert nach vorne transportiert und erreicht dann, so Gott will, das Endknöpfchen. Und man unterscheidet da zwei Formen von anterogradem Transport, nämlich den schnellen. Das haltet euch fest, das ist gar nicht so langsam. Also diese Transportproteine, die hauen ganz schön Strecke raus. Also sie können bis zu 400 Millimeter, sprich 40 Zentimeter am Tag, ja, was echt viel ist für so eine kleine, niedliche Zelle, ja, also Vesikel quasi entlang des Axons transportieren. Und es muss auch so sein, weil wir denken, wisst ihr, Nervenzellen müssen verdammt schnell reagieren, brauchen sehr viel Transmitter und wenn das Ganze zu lahm wäre, dann wären wir also ein bisschen faultiermäßig unterwegs. Das heißt also, wenn dich jemand kitzelt, würdest du zwei Tage später dann erstmal mit der Handbewegung dagegen reagieren und sagen, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ja, aber da das sehr schnell geht, muss halt auch dieser axonale Transport relativ schnell gehen. Das ist halt schon ganz schön heftig. Ja? Also bis zu 400 mm am Tag, das ist schon stramm. Ne? Und da wird auch einiges transportiert, nicht nur Vesikel, sondern auch Mitochondrien, weil die brauche ich auch teilweise in den Endknöpfchen, ja, für die Energieproduktion. Also das ist also wie so ein riesiges Streckennetz in dem Axon, wo Sachen hin und her geschoben werden. Also ein munteres Treiben in Richtung des Zellleibs und vom Zellleib weg. Also guckt euch das
gilt
mal
übrigens
an.
Auch für Gifte, ne, und Erreger, das ist auch ganz spannend. Also hörte sich ja jetzt alles nach einer sehr nützlichen Institution an, aber man weiß eben von diversen Krankheitserregern, dass das auch über diesen Transport wohl geschieht. Ne? Stichwort beispielsweise Herpesinfektion oder im Bereich des Rückenmarks auch ganz interessant das Tetanospasmin. Also was letztendlich ja bekannt ist, ne? Jeder kennt Tetanus, wird praktisch auch retrograd transportiert und deshalb machen sich eben auch Gifte das Ganze zunutze.
Klug. Also Viren kapern das Transportsystem, ist ja auch geschickt, ne?
Ja,
haben genau. Sich so angepasst an uns, dass sie sagten, boah, echt, also das Herpesvirus sagt mal, echt, also 40 Zentimeter zu Fuß gehen, nee. Habe ich keine Lust zu, ja, ist zu viele Immunzellen, die mir da auflauern, nehme ich doch mal einen Shuttle, ja, guck mal hier, da, ja, Hitchhiker und dann geht genau. Das Herpesvirus entlang des Axons in Richtung Zellkern, ne? Also ganz, ganz geschickt, ne? Also alles, was die Natur aushackt, um sich die Arbeit zu erleichtern, wird natürlich dann auch von anderen Mikroorganismen genutzt, um das für ihre eigenen Produktionsverfahren zu nutzen, für ihre eigene Replikation. Spielt übrigens auch eine Rolle bei neurodegenerativen Erkrankungen. Auch da hat man festgestellt, dass der axonale Transport halt ein Faktor sein kann, der die Krankheiten unterhält. Beispielsweise beim Alzheimer oder auch beim idiopathischen Parkinson-Syndrom vermutet man, dass halt ein gestörter axonaler Transport halt hier auch pathogenetisch, also krankheitsauslösend, ja, relevant ist. Jetzt haben wir eigentlich schon eine ganze Menge erzählt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch wichtige Dinge vergessen haben. Ich denke mir, wir können jetzt mal so ein bisschen in die Pathologie gehen. Ne? Irgendwie, wir haben ja schon
damit
angefangen.
Auf jeden Fall. Also, man glaubt ja auch nicht, was doch an Pathologien eben bei der Nervenzelle geschehen kann. Ne? Also so klein die Einheit ist, so groß ist das Spektrum an Erkrankungen und Schädigungen, die da drauf einprasseln können.
Ja, sag doch mal, also wichtige Nervenzellerkrankungen, was würde dir da einfallen?
Also ich glaube, man sollte den Begriff der neurodegenerativen Erkrankung unbedingt kennen. Also der Begriff ist ja sehr weit umfassend. Das bedeutet im Grunde, es kommt zu einer Degeneration von Nervenzellen. Sowas kennt man eben bei Erkrankungen wie zum Beispiel der Alzheimer-Demenz, wo man weiß, dass möglicherweise eben sich dort Ablagerungen bilden in den Nervenzellen, aber auch im Milieu der Nervenzellen, im glialen System und dass das entsprechend zum Untergang von Nervenzellen beispielsweise führt. Natürlich können das auch zum Beispiel externe Substanzen sein, Gifte, die beispielsweise das Nervensystem von außen schädigen. Auch das ist denkbar, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel an chronischen Missbrauch von Substanzen denken, ne, häufig konsumierte Substanz, Alkohol, auch da weiß man, dass das am Ende auch Nervendegeneration, also Untergang von funktionellen Nervenzellen macht. Ganz wichtige Krankheitsgruppe.
Also in dem Moment, wo quasi eine große Kohorte an Nervenzellen abstirbt, dann hast du irgendwann mal einen funktionellen Engpass, dann funktioniert halt dieses neuronale Netzwerk nicht mehr. Und das ist halt auch eine Frage auch der Quantität, also wie viele Nervenzellen dann am Ende des Tages ausfallen. Ja? Siehst du zum Beispiel sehr schön am Parkinson, ne, wo es ganz bestimmte, halt in der Substantia niger, ganz bestimmte Nervenzellen gibt, die halt relevant sind. Und wenn die unter einen kritischen Wert irgendwo verhindert sind, hast du halt plötzlich neurologische Symptome wie Tremor rigor, Akinese. Hörte sich gut an, war aber falsch. Ja.
Rimor,
also,
ist schön.
Also neurodegenerative Erkrankungen, wichtiges Thema, ja, also Nervenzellenuntergang. Dann haben wir den ganzen Stab der neurotropen Viren. Ja, also einen hattest du ja schon erwähnt, also Herpesviren, dann gibt es noch Poliomyelitis, die auch ganz gezielt einige, also einen Nervenzelltyp, vor allem Vorderhornzellen halt auch attackiert. Was passiert bei der Poliomyelitis?
Ja, letztendlich kommt es eben zu einer motorischen Übertragungsschädigung. Das heißt, es kommt am Ende zur Lähmung. Ich meine, der volksmündliche Begriff Kinderlähmung kommt ja nicht von ungefähr. Es kommt also einfach zum Ausfall der motorischen Spinalnerven und das macht eine Lähmung, also eine schlaffe Parese praktisch, leider eben auch bis hin zur Ateminsuffizienz und vielleicht die Erkrankung, ganz schneller Einwurf, ne, wo die eiserne Lunge herkommt. Ne? Beatmungsmöglichkeiten, die ersten Ideen der Beatmung aufgrund von Ausfall der motorischen Nervenzellen.
Genau, da werden die vorderen Zellen im Rückenmark gekillt vom Poliovirus, der sich da vermehrt und die wachsen natürlich nicht mehr nach. Ja. Generell eine kleine Sache, die wir unterschlagen haben, Nervenzellen sind nicht so besonders regenerationsfreudig. Ja. Die Axonen, die Nervenfasern schon, aber die Zellen, da gibt es nur eine sehr beschränkte Stammzellreserve. Wenn die einmal irgendwie ausgefallen sind, vor allem in der Peripherie, dann gibt es da ein Problem. Ja. Oder im Rückenmark beispielsweise, ja, da kommt, wächst halt nichts nach. Ja, und das hat dann also gerade bei Traumata im Bereich des Rückenmarks dann natürlich auch fatale Folgen, weil danach ist die Funktion wirklich dauerhaft dann geschädigt. Apropos Trauma, lass uns mal auf Nervenzellschädigung traumatische eingehen. So klassische ist ja so die Schnittwunde, die Nerven durchtrennt. Was passiert da? Da wird ja nicht die Zelle gekillt, sondern eigentlich nur das Axon, also der Nervenzellfortsatz ist durchschnitten. Und ist das quasi irreparabel oder hat man da eine Chance?
Ja, tatsächlich kommt das natürlich ganz auf die Größe des Schadens an, aber man weiß eben, dass sowohl Perikarion mit Restaxon als auch das überbleibende Axon, also ich sag mal Stichwort wie beim Regenwurm, dass es da zu Regenerationsprozessen kommt und eine gewisse Reversibilität auch zu erwarten ist. Natürlich klar, zwei Nervenendigungen wachsen jetzt nicht unbedingt wieder komplett und funktionell zusammen, aber es gibt eben deutlich mehr Regeneration, als man immer dachte. Ja, das Ganze, da gibt es glaube ich auch einen eigenen Begriff für, ne, soweit ich weiß.
Ja, du kannst also davon ausgehen, dass wenn du, und deswegen macht man sich halt auch in der Mikrochirurgie sehr viel Mühe, letztendlich die Leitstrukturen der Nerven zu rekonstruieren. Denn eine Sache, die haben wir jetzt hier, weil wir hätten ein bisschen weit geführt, so ein bisschen unterschlagen, sind die ganzen Gliazellen, ja, also die Hilfszellen der Nervenzellen. Machen wir vielleicht mal einen eigenen Podcast zu.
Kommt ein eigener Podcast.
Das ist in der Peripherie die Schwanzzelle, die also so eine Markscheide dann halt um das Axon wickelt. Und diese Leitstrukturen sorgen dann halt auch dafür, dass das Axon wieder seinen Partner in der Peripherie findet oder weiter wachsen kann. Wenn diese Leitstrukturen nicht da sind, wird es halt schwierig. Aber wenn diese Leitstrukturen da sind, dann hat das Axon eine Chance, sich wieder zu regenerieren. Und deswegen macht man mikrochirurgisch halt auch eine Nervenrekonstruktion und versucht da halt wieder eine Anastomose zu schaffen zwischen dem proximalen und dem distalen Anteil, damit der Nerv da quasi an den Nervenscheiden lang wachsen kann und wieder seine Funktion aufnehmen kann. Toxische Schädigungen waren wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Haben wir noch eine Nervenkrankheit, die wir erwähnen müssen? Was ist mit der Multiple Sklerose beispielsweise?
Ja, auch schön, genau. Also wir haben noch gar nicht erwähnt die ganzen inflammatorischen Erkrankungen. Natürlich kann sich auch Entzündung abspielen im Nervensystem und natürlich auch in der unmittelbaren Nähe eines Nervens. Und ich glaube, die Multiple Sklerose ist ja so der Inbegriff der inflammatorischen Schädigung eines Nervens. Das heißt, es kommt im Grunde zur Demyelinisierung aufgrund von Entzündungen. Dadurch kommt es zu den sogenannten Entmarkungsherden. Das ist das, was man nachher im MRT, nachher in der Bildgebung eben auch schön sieht, dass es dort eben fehlende Substanz gibt. Vielleicht nochmal kleiner Einwurf. Wir haben ja typischerweise eine Myelinscheide um das Axon, was dem verschnellerten, beschleunigten Transport oder verschnellerten, beschleunigten Erregungsausbreitung dient. Und wenn es da zu Entzündungsprozessen kommt, dann leitet so ein Nerv eben deutlich langsamer, verzögert. Und da ist die MS eine so der großen Kernerkrankungen, wo man sagen kann, ja, da spielt Entzündung eine Rolle. Typischerweise spricht diese Erkrankung eben auch sehr gut auf antientzündliche Therapie an, also sprich zum Beispiel auf Kortikoide.
Ist also gar nicht die Nervenzelle selbst, die da im Prinzip attackiert wird, primär, sondern halt ihr Mäntelchen quasi, ja, also ihr Mäntelchen. Wenn du es ihr wegnimmst, fühlt sich das Axon ein bisschen nackt und geht dann halt auch unter. Ja, so Klassiker für eine wahrscheinlich auch autoimmune Reaktion, ja, wo es halt zu einer, zu Antikörperbildung gegen halt ganz bestimmte körpereigene Strukturen kommt. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut mal vorgelegt. Ne? Wir wollen es ja auch nicht endlos breit treten. Ja. Also Neurologie und neurologische Erkrankung wäre natürlich nochmal ein abendfüllendes Thema. Machen wir jetzt nicht. Ja, wir haben nur ein paar Schmankerl hingeworfen. Schaut ins Flexikon, wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu lesen wollt. Und In diesem Sinne werden wir uns jetzt beide wieder unsere beiden Finger in die Steckdose stecken und uns für den nächsten Podcast aufladen. Ja? Bis dahin.
Auf jeden Fall.
Tschüss.
War mir eine Freude. Ciao.
Ciao.